SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.
80 Jahre Kriegsende, das begehen wir in ein paar Tagen. Das sah es natürlich auch hier bei uns im Saarland ganz anders aus. Der Krieg war verloren, das Nazi-Regime gestürzt. Das klingt jetzt weit weg, aber noch leben Zeitzeugen und es gibt viele Spuren. Davon erzählt uns SR3-Reporterin Katja Preisner in unserem Land und Leute in der nächsten halben Stunde. Erinnerungssplitter, 80 Jahre Kriegsende an der Saar.
Schön gesichert mit einem Vorhängeschloss und einem Riegel. Und jetzt tauchen wir praktisch in eine Zeitkapsel ein, nämlich einen Zustand wie 1945, den am Westblock der Kaserne.
Die Kaserne ist heute das Johannes-Kepler-Gymnasium in Lebach. Es birgt einen historischen Schatz.
Die einzelnen Zellen, auch dieses eine Pferd, was wir in der einen Zelle gefunden hatten.
Ein Pferd?
Ja, da war ein Pferd eingeritzt auch.
Tatsächlich. Luisa und die anderen Elftklässler aus Eva Kells Kurs führen in eine der düsteren Zellen des Schulkellers. Man muss genau hingucken, um das in die Wand geritzte Pferd zu erkennen.
Es gibt sogar eine spanische Inschrift. Ich möchte gerne zurück. Ritornero stand bei der spanischen Inschrift dabei und dann auch so Symbole.
Hinterlassen von Menschen, die ins Saarland verschleppt worden waren, erklärt die Geschichtslehrerin.
Man muss sich vorstellen, dass hier in Stockbetten übereinander ehemalige Zwangsarbeiter eine Bleibe hatten. Das erkennt man vor allen Dingen daran, dass Graffitis, die die damals hinterlassen haben, sich überwiegend oben befinden. Also da steht zum Beispiel Pavlov. Einiges ist in kyrillischer Schrift, anderes ist in lateinischer Schrift. Man sprach hier ja auch vom Polenlager. Und manchmal, also wir können das nicht identifizieren.
Eine Mitarbeiterin der Schule konnte es. Ihr ist es zu verdanken, dass der Abstellraum der Schule vor ein paar Jahren freigeräumt wurde.
Das war eine Putzfrau mit Aussiedlerwurzeln, die konnte diese kyrillische Schrift lesen und hat erzählt, das ist aber komisch hier.
Fand man in der Schule auch und forschte nach, wer sich hier verewigt hatte.
Unheimlich viele Leute, bis zu 7000, kamen hier unter und folglich brauchte man jede Ecke, auch den Arrestkeller der Kaserne. Also heizmäßig, schätze ich, ist hier gar nichts gelaufen, auch zu der Zeit, als die Displaced Persons drin waren.
Displaced Persons, Menschen, die hier nicht zu Hause, aber gelandet waren, oft als Ergebnis deutscher Kriegsverbrechen und nicht einfach zurück konnten. Befreite Zwangsarbeiter und Lagerhäftlinge, auch Kriegsgefangene. Die Hilfsorganisation UNRRA kümmerte sich um sie.
Das dauerte bis 1947, als der Saarstaat gegründet wird. Dann wird das Lager aufgelöst und diese Menschen müssen wirklich nach Hause gehen, müssen, obwohl sie nicht wollen, oder werden privat untergebracht, suchen sich Arbeit.
Befreite Zwangsarbeiter, die nicht zurück wollten, kamen vermutlich aus Osteuropa und hatten Angst vor den kommunistischen Regimes und Stalin. Unter ihm galt, wer dem Feind lebend in die Hände fiel, war ein Verräter. In der Heimat drohte, vorsichtig gesagt, Bestrafung.
Wenn man überlegt, dass zig ehemalige Zwangsarbeiter hier beerdigt sind, zum Teil namenlos auf der Kriegsgräberstätte, dann sieht man, wie viel an Schicksal im Dunkeln bleibt.
Mir war schon klar, dass es etwas älter aussieht, also gut zu der Zeit auch wiederzuerkennen.
Man hat sich schon ein bisschen vorstellen können, aber die Eindrücke zu gewinnen, schadet ja nicht.
Luisa, Kilian, Ada, Nils, Hanna und die anderen Elftklässler aus Eva Kells Kurs sind inzwischen Fachleute fürs Thema Zwangsarbeiter im Dritten Reich.
Man lernt auch vieles, was man eigentlich nicht in der Schule lernt.
Bei meiner Familie, da wird nicht so viel drüber gesprochen. Also ich habe eigentlich nur noch eine Urgroßoma kennengelernt und die hat nicht so viel drüber gesprochen. Also
fürs Saarland geht man von 70.000 Zwangsarbeitern aus. Gesehen haben dürfte sie jeder.
Der Hitler hat ja in Polen die Kinder, die Jugendlichen gestohlen und hat sie eingesetzt in die Industrie in Deutschland und in der Landwirtschaft.
Lorenz Summer aus Saarwellingen, Jahrgang 1934.
Bevor der Krieg zu Ende war, haben sie die nochmal eingesammelt. Von Aschbach runter kamen die und wurden getrieben nach Lebach auf den Bahnhof. Links und rechts sind deutsche Lanzer marschiert mit dem Gewehr. Wenn er da fortgelaufen wäre, klar, wäre totgeschossen worden. Unser Jahrgang 33, 34 war die letzten, wo mussten auf den Hitler die Schwur leisten, Jungvolk, die Lederknoten. Wir haben zwei, dreimal in der Woche mittags Dienst gehabt, gegrüßt und so weiter. Die Abteilung dorthin und die Abteilung dort in den Wald und dann da droben und Gefangene machen. Das war für uns ein Spiel. Wir kamen nicht darauf, dass das schon eine Vorentscheidung war, eine Züchtung für den Krieg, für Adolf Hitler.
Deutsche Zivilbevölkerung der westdeutschen Grenzgebiete. Die amerikanischen Truppen rücken täglich weiter und weiter in die westdeutschen Gebiete ein.
Es waren Soldaten bei uns im Haus, deutsche Soldaten, die sich bei uns umgezogen haben, haben alle Kleider angezogen in Zivil, haben ihre Militärsachen stehen lassen und sind dann durch den Wald.
Horst Summer, Jahrgang 1935, Cousin von Lorenz Summer. Er kam aus Pickard, aber seine Mutter war mit den Kindern nach Enkenbach, in ihren Heimatort, geflüchtet.
Und Tage später hat sie ein bisschen gerumpelt und gebumpelt und dann steht ein Panzer bei uns vor der Tür.
Ein amerikanischer Panzer.
Dann haben die Einheiten einen Panzer quer zu uns in den Garten gestellt, den anderen vors Haus, und die Mannschaften sind ausgestiegen. Meine Tante und andere Frauen aus der Nachbarschaft waren bei uns alle im Keller. Und irgendwann wurde ich gezwungen, in den Keller zu gehen, von einem Soldaten mit der Waffe. Und dann kam ich in den Keller, da sich einer von diesen Militärs früher sich sehr, sehr mit meiner Tante beschäftigt hatte.
Horst Summer umschreibt die Vergewaltigung seiner Tante. Solche Kriegsverbrechen durch die US-Armee sind aus den ersten Tagen nach dem Einmarsch bekannt.
Und dann haben die anderen mich festgehalten. Horst, komm daher, hock dich doch hin.
Auch in Wolfersweiler ging der Krieg im März 1945 zu Ende. Hannelore Schmidt war 8.
Kurz vorher sind hier schon etliche Angriffe gewesen. Und als hieß, der Amerikaner kommt, der ist unser Nachbar, der ist dann mit der Weiße Fahne Richtung Ortsausgang. Und dann haben wir uns ergeben. Ja. Gell, Hubert, am gleichen Tag war die verschwunden. Die waren auch nicht aggressiv, aber wir hatten her viele Amerikaner im Ort, die waren da stationiert. Und der war so kleiner, der hat uns dann immer ein Kaugummi gegeben, das war doch was Neues. Ne? Lakritz hat man gekannt, sonst hat man ja nichts gekannt.
Das ist der Brief noch von meinem Bruder, der letzte Brief vom Februar 1945.
Ein Erinnerungsstück aus der Endphase des Kriegs, als das NS-Regime Gewalt und Terror immer weiter steigerte und Minderjährige wie den Bruder von Lorenz Summer in die Wehrmacht holte.
Der wurde am 22. November 1944 eingezogen mit 17 Jahren. Er war vermisst bis 1952. Das Rote Kreuz hatte gefunden als unbekannter Soldat in Rotebruch an der Tauber. Am 12. April 1945 ist er totgeschossen worden.
Man sieht ja im ganzen Gelände, es ist alles voll von ausgehobenen Laufgräben, von Spuren, die Granaten oder sogar Bombardierungen hinterlassen haben.
Der Historiker Paul Burgart aus dem Saarländischen Landesarchiv im Wald bei Bischmisheim.
Hier haben sich so die letzten schlimmen Kapitel des Zweiten Weltkriegs und des Naziregimes im Saarland zumindest abgespielt. März 1945 standen die Amerikaner quasi schon von der Haustür. Es gab dann eine Großoffensive der Amerikaner, auch auf die Stellungen, die hier noch von der Westwallbefestigung waren, auch hier oben auf dem Triebenberg. Das kann man sich vorstellen, dass damals im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle hier oben los war.
Dann gehen wir jetzt mal rein. Ist ein besonderer Ort hier.
Denkt man auch nicht, dass mitten im Wald so ein Friedhof ist, angelegt wie so ein Kirchenschiff, ja, mit dem Kreuz in dem Altar vorne. Es war, glaube ich, auch gerade für die Angehörigen der Familien dieser zum Teil sehr, sehr jungen Soldaten wichtig, so einen Ort des Gedenkens noch zu haben. acht oder neun, hat noch nicht mal das 20. Lebensjahr erreicht, gehörten also zu denjenigen, die sozusagen auf den letzten Drücker noch verpflichtet wurden oder eben auch freiwillig gekommen sind. Wir wissen, dass gerade die jungen Generationen auch eher diejenigen waren, die bis zuletzt diesen Glauben nicht verloren haben bzw. nicht verlieren wollten.
56 Granitsteine liegen auf dem Ehrenfriedhof Triebenberg im Saarbrücker Stadtwald. Sorgfältig gepflegt mit kleinen Blumenrabatten. Im Frühjahr 1945 war es ein Ort des Grauens.
Die Besatzungen dieser Stellungen waren von Hitler persönlich angewiesen worden, bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen.
Dabei war klar, dass der Krieg verloren war. Aber das NS-Regime verhandelte nicht. Im Gegenteil. Im letzten Kriegsjahr stiegen die Todeszahlen massiv, erklärt Paul Burgard.
Das war auch ein Resultat eines zunehmenden Terrors. Nicht nur gegen die sozusagen nicht zur Volksgemeinschaft Gehörigen, die schon sehr, sehr viel früher ausgegrenzt, verfolgt oder eliminiert wurden, sondern inzwischen auch gegen die eigene Bevölkerung und auch gegen die eigenen Soldaten.
Die Duttweiler Straße in Saarbrücken. Hier steht heute die einzige Synagoge des Saarlands. Vor der NS-Zeit gab es im Saargebiet 23 jüdische Gotteshäuser. Die Saarbrücker Synagoge war in der Futterstraße, bis die Nazis sie 1938 zerstörten. Die jetzige wurde 1951 eröffnet. Die erste neu gebaute Nachkriegssynagoge auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik.
Ja, ganz einfach, weil das Saarland unter französischer Verwaltung war.
Erzählt Richard Beermann, der 24 Jahre lang Vorsitzender der Synagogengemeinde Saar war.
Nur deswegen sind auch so früh schon jüdische Menschen wieder zurückgekommen, weil man gesagt hat, das ist kein Territorium von Nazi-Deutschland, sondern das ist jetzt französisches Territorium. Und das hat es im Kopf ein bisschen leichter gemacht, zurück ins Saarland zu kommen.
Auch seine Eltern kamen damals zurück. 1935 waren sie aus Gersweiler nach Frankreich geflohen, aber dann fielen die Deutschen auch dort ein und Helene und Friedrich Beermann überlebten nur mit Glück eine Odyssee durch Lager und Verstecke. 1941 wurde Sohn Richard in Südfrankreich geboren. Als der Krieg endete, beschäftigte die Eltern eine Frage. Wo war der Rest der Familie? Vor allem die Großeltern und einer der Onkel.
Mein Vater wollte, dass die Eltern, die in Ludweiler lebten, nachkommen nach Dijon. Aber der Großvater hat gesagt, mein ganzes Kapital steckt in dem Wohn- und Geschäftshaus und im Warenbestand. Wovon soll ich dann leben? Ich muss das versuchen zu verkaufen. Und wenn ich das veräußert habe, dann kann ich nachkommen. Mein Vater hat von Frankreich aus versucht zu recherchieren. Das war nicht möglich. Dann hat mein Vater gesagt, wir müssen zurück nach Saarbrücken und müssen dann von dort aus recherchieren.
Sie müssen sich vorstellen, rundherum Weinberge. Und dann waren Wiesen, wo Apfelbäume und so gestanden haben. Und in dieser Wiese, da haben die wie ein Grab, aber 5 Meter breit, 10 Meter lang, ausgehoben auf 2 Meter Tiefe und dann abgedeckt mit Brettern. Und da haben wir dann darunter geschlafen und alles.
Norbert Hildesheim wurde 8, als der Krieg endete. Seine Mutter war mit den Kindern aus Alt-Saarbrücken vor den Bomben zu den Großeltern in die Eifel geflohen, in den Bretterverschlag in der Wiese.
Mein Opa ist dann nachher, als wir gemerkt haben, dass die Amerikaner kamen, ist der nach Wittlich auf den Kirchturm und hat die weiße Fahne gehetzt. Und deswegen sind die Amerikaner ohne Schuss nach Wittlich eingezogen. Das haben die Wittlicher heute noch dem zu verdanken. Das wissen die meisten gar nicht. Ne? Da sind wir ins Haus rein und dann kam sofort einer von den Amerikanern und hat gefragt, ob wir da wohnen. Sagt meine Mutter, ja, schlafen Sie auch hier? Ja, da waren die nämlich schon die Matratzen am Ausladen aus den Betten. Und da ist er weggegangen.
Ohne die Matratzen.
Die wurden dann geklaut von den Polen, die entlassen wurden. Die waren in Wittlich als Zwangsarbeiter.
Ja, die hatten wir auch. Franzosen hatten wir, die mussten Zwangsarbeiter tun. Die haben hier im Ort bei dem Landwirt geschafft.
Auch Hannelore Schmidt aus Wolfersweiler erinnert sich an die Zwangsarbeiter.
Ein Mann aus dem Ort, der hatte die Aufsicht. Und die waren in der alten Schule, hieß das. Dort haben die geschlafen. Ja, wir hatten auch einen Russischen, der war bei meinem Onkel. Der war ein ganz junger Kerl, ich glaube, der war 19, 20. Der hat bei meinem Onkel gearbeitet und da waren viele Frauen. Ich weiß, so hatte ich meinen kleinen Bruder auf dem Arm. Und das war so kurz vor Kriegsende. Da kam da eine Russin auf mich zu und hat gesagt, gib Schulmut Baby gehen. Na, habe ich gesagt, das Kind war gerade ein paar Wochen alt. Ja. Und ich war 8 und da hat die so geweint. Und da habe ich der meinen Bruder gegeben, die hat so geweint, die hat nur gestreichelt und hat auf Russisch dann danke. Und die haben dann hier in der Haushalte müssen arbeiten und im Feld müssen, aber nicht lang, die waren nicht lange da, da sind die wieder weg.
Hier die Glasröhrchen ist ein Bleischimmer, der geht jetzt hoch und zeigt an, ob ich genügend Luft hereinpumpe. Das ist von Bedeutung, wenn man 14 Menschen hier drin hat, dass man wirklich genügend Atemluft hier drin hat.
Sebastian Kirch dreht die Kurbel am großen Metallzylinder an der Wand. Der ehemalige Bunker ist das Westwallmuseum Sinz, ganz oben im Saarland, an der Grenze zu Rheinland-Pfalz und Luxemburg. Der Bunker aus dem Jahr 1940 gehörte zum sogenannten Orscholz-Riegel, einem Bunkerband zwischen Mosel und Saar.
Wenn Sie sich diese Karte hier links anschauen, hier ist Sinz, hier ist Borg, Borleuken. Und wenn man dann die Gegend ein bisschen kennt vom Autofahren, bekommt man ein Gefühl dafür. Man geht davon aus, dass so ca. 140 Bunker waren.
Kampfbunker und Unterstände für Soldaten, um Angriffe auf den Westwall aufzuhalten. Im Herbst 1944 stand die US-Armee direkt vor Perl, aber dann stoppte die deutsche Ardennenoffensive den Vormarsch und am Orscholz-Riegel entbrannte eine der heftigsten Schlachten im Saarland im Zweiten Weltkrieg.
So wurde im Januar 1945 eine ganz neue deutsche Panzerdivision hereingeworfen, was natürlich die Kampfhandlung nochmals verschärft hat, mit an die knapp 3000 Gefallenen auf beiden Seiten. Die Dörfer waren verwüstet, die Felder waren verwüstet, überall lagen abgeschossene Panzer rum. Ein Zeitzeuge meinte letztens, das Einzige, was wir nicht hier hatten, waren Schiffe.
Diese Geschichten spürt Sebastian Kirch seit seiner Schulzeit auf. Seit er am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten teilnahm, einen Preis gewann und die bestürzende Vergangenheit seiner Heimatregion entdeckte.
Auf deutscher Seite hat man hier auch umfangreich mit Landminen gearbeitet. Es gibt eine Quelle, die berichtet von über 70.000 Landminen auf dem Gebiet der Gemeinde Perl. Diese Landminen haben noch bis in die frühen 50er Jahren zusammen mit Blindgängern für tote Menschen gesorgt. Bei den Bauern, bei den Kindern. Das ist ein riesengroßes Kapitel, was in den Familien immer noch präsent ist.
Ende der 90er erfuhr Sebastian Kirch, dass am Ortsrand von Sinz ein überwachsener Bunker steht, den die Franzosen nicht mehr gesprengt hatten. Er kaufte und restaurierte ihn und gründete das Westwallmuseum Sinz.
Ich frage jetzt mal den Jerry, ob er noch gerade rausgehen würde und mal das Feldtelefon drehen würde, damit hier das Telefon mal klingelt.
Die Bunker des Orscholz-Riegels hatten ein eigenes Telefonnetz und eine Art Anrufbenachrichtiger.
Was wir jetzt hier auch gesehen haben, dass hier dieser Balken plötzlich weiß geworden ist. Wenn wir jetzt draußen gewesen wären, wären reingekommen, hätten gesehen, gerade wurde versucht anzurufen.
Jerry Streitz kommt wieder in den Bunker. Früher hat er das Museum der Ardennenschlacht 1944-45 geleitet, in Wils in Luxemburg, auf der anderen Seite des Orscholz-Riegels, der auch die moselfränkische Gemeinschaft zerschnitt.
Mein Großvater zum Beispiel, da hat die Schwester in Luxemburg gewohnt, er hat in Deutschland gewohnt. Und das hat sich dann von einem Tag auf den anderen geändert. Die konnten sich nicht mehr sehen.
Es kam noch schlimmer. Von Wils ging der Generalstreik aus, mit dem sich die Luxemburger 1942 gegen die deutschen Besatzer und die Zwangsrekrutierung ihrer Männer wehrten.
Mein Großvater war in Hinzert.
Im SS-Sonderlager im Hunsrück.
Nach dem Generalstreik wurde er nach Hinzert gebracht. Nun, dann kam er nach Buchenwald.
Zwei KZs hatte Jerry Streits Großvater überlebt und den langen Heimweg.
Ich habe meinen Großvater noch ganz kurz kennengelernt, ist 69 gestorben an den Folgen der Sachen, die in Hinzert passiert sind. Denn in Hinzert ist ein deutscher Soldat, ein SS-Mann, an ihn geraten und hat ihm ein Bajonett in die Rippen gestoßen. Die Lunge wurde verletzt, er hat sich nie wieder davon erholt. Er hat auch nach dem Krieg gegen diesen SS-Mann ausgesagt, der wurde auch bestraft, aber wurde wie so viele dann begnadigt und laufen gelassen.
Jetzt gehen wir mal auf den Friedhof.
Lilian Heinen-Krusche vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Saarland.
Also wir sind jetzt auf der Kriegsgräberstätte in Lebach.
Die betreten wir über eine kleine Halle. An der Wand eine Liste mit Namen Verstorbener.
Das ist so eine Art Ehrentafel hier, ne? Eine Gedenktafel, keine Ehrentafel. Also wir vom Volksbund sagen ja, wir wollen nicht ehren, wir wollen gedenken. Bei uns heißen die Friedhöfe Kriegsgräberstätten. Das ist ein Riesenunterschied. So, wo wir jetzt stehen, das ist jetzt das Zwangsarbeiter- und Kriegsgefangenenfeld. Also viele Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter.
Na, also wen haben wir denn hier zum Beispiel?
Irene Halui oder hier Janina Sinčević. Hier liegen auch viele junge Frauen mit ihren Babys.
Das waren Babys, die hier geboren wurden von den Zwangsarbeiterinnen und nicht überlebt haben.
Richtig, genau.
Weiß man, wie die umgekommen sind? Sind die ermordet worden oder?
Nee, die sind, ich denke mal, die sind verhungert.
Ein paar Meter weiter die Gräber saarländischer Zivilisten, die im Zweiten Weltkrieg umkamen. Mit ausführlicher Biografie auf Schrifttafeln.
Das ist die Angela Schwürz hier vorne. Hier leben noch Angehörige. Das ist ein Leberer Mädchen gewesen mit 19 Jahren. Die wurde eingezogen zum Dienst nach Bad Schussenried. Und hier sollte sie Fallschirme packen für die Fallschirmjäger. Und da ist sie tödlich verunglückt. Bei einem Landeanflug von einer Maschine ist sie entgegengelaufen ihrem Verlobten. Der saß im Cockpit und der hat sie nicht gesehen. Und da ist sie durch einen Propeller schwer verletzt worden am Kopf und ist auch dort gestorben. Und dann wurde sie überführt.
Der Volksbund hat die Lebacher Kriegsgräberstätte frisch saniert, mit Hilfe von Freiwilligen, und zur Lernstätte ausgebaut. Die Geschichten der Verstorbenen kann man auch nachlesen auf lernort-lebach.de, zumindest soweit bekannt.
Und dann geht man nochmal an den Grab. Vielleicht gerade jetzt nochmal Ernst-Friedrich Schützek. Das war ein hoher SS-Standartenführer und ist auch nachweislich an Kriegsverbrechen dabei gewesen. In Russland und in der Ukraine war er unterwegs gewesen.
Und wie gehen Sie als Volksbund mit diesen Gräbern um?
Auf jeden Fall haben wir gesagt, wir werden transparent damit umgehen, weil es gab sie ja, die Nationalsozialisten. Wir haben ihnen jetzt keine Stele gesetzt, wir wollten ihn nicht herausheben, aber wir wollten ihn auch nicht verschweigen.
Die jüdischen Opfer der Vernichtungslager hatten nie Gräber. Aber in Saarbrücken erinnert ein noch junges Mahnmal an sie vor der Synagoge, dank Richard Beermann.
Das sind alles, also die Namen, die ich recherchiert habe, sind alles Menschen, die ermordet wurden in Vernichtungslagern oder erschossen wurden, Opfer der NS-Zeit waren.
Es sind die über 2000 Namen jüdischer Menschen aus dem Saarland, die Opfer des NS-Regimes wurden. Darunter Samuel Beermann, Richard Beermanns Großvater, der 1936 ausreisen wollte.
Dann hat der Großvater mit seiner Frau und dem jüngsten Sohn versucht, nach Frankreich zu kommen, ist in Forbach dann aus dem Zug geholt worden, weil die Franzosen keine Juden mehr reinließen, weil sie Angst hatten, dass es da Spannungen mit der Reichsregierung in Berlin gibt.
Samuel Beermann floh mit der Familie in die Niederlande, wo schon ein weiterer Sohn war.
1940 sind alle Juden aus ganz Holland zusammengetrieben worden. Von dort aus ist der Teil der Familie nach Westerburg, das war ein Auffanglager, und von Westerburg nach Auschwitz gekommen.
27 Familienmitglieder von Richard Beermann wurden im Nationalsozialismus ermordet. Ihm selbst war neben der Erinnerung immer wichtig, mit jungen Menschen im Gespräch zu sein. Ein Schulzimmer im Kepler-Gymnasium in Lebach. Lara und Hanna zeigen ein großes Gemälde, an dem sie arbeiten.
Also das ist halt unser Schulgebäude. Und im Vordergrund haben wir eine Person gemalt, die einmal quasi einen Soldaten darstellt und einmal einen ganz normalen Schüler von unserer Schule. Und damit wollen wir halt den Unterschied zwischen der Kaserne damals und heute unserer Schule zeigen.
Ja, es ist schon krass, wenn man das so sieht. Also, dass wirklich damals Leute in unserem Alter Soldaten waren. Und das ist halt schon schwer vorstellbar, wenn man sich das jetzt mal so überlegt.
Eva Kell und ihre Elftklässler setzen fort, was die Schule vor einigen Jahren begonnen hat, als man den sogenannten Zwangsarbeiterkeller entdeckte.
In der Öffentlichkeit haben wir es zum ersten Mal zugänglich gemacht durch Filme, die hier Schüler gedreht haben, für den Esther Bejarano Filmpreis, haben ein Modell im Maßstab gemacht. Und dadurch, dass wir öffentliche Schulführungen gemacht haben, da ist auch der Bürgermeister mal mitgegangen. Also das Interesse war riesig. Wir wollten 3 Führungen anbieten damals und wir mussten 10 machen.
Ich denke, es muss ein kleines Flämmchen am Leben erhalten werden, damit man das Feuer weitertragen kann. Es wäre die nächstfolgenden Generationen zu wünschen, um zu verhindern, dass sich so etwas Schreckliches wiederholt.
Das Schlusswort hat Richard Beermann, der langjährige Leiter der Synagogengemeinde Saar. Am 18. März ist er gestorben. Das war das SR3-Feature Land und Leute, Erinnerungssplitter, 80 Jahre Kriegsende an der Saar von Katja Preisner.
SR3 Saarlandwelle, Land und Leute. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.